Der Predigtext steht im Wort Gottes der Bibel, im Lukas-Evangelium Kapitel 24, ab Vers 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?«, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, »Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem auffällt und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?« »Was ist denn geschehen?«, fragte Jesus. Sie erwiderten, »Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns«, baten sie, »es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurde ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander.
Guten Morgen. Hier stehe ich und kann nicht anders, soll Martin Luther mal gesagt haben, als er auf dem berühmten Reichstag in Worms eindringlich dazu aufgefordert wurde, sich von seinen eigenen Schriften, von seinen Meinungen zu distanzieren, die zu widerrufen. Da hat er nach kurzer Bedenkzeit geantwortet, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen, etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Was war Martin Luther nicht bereit zu widerrufen? Wir beschäftigen uns in der aktuellen Predigtserie mit den zentralen Elementen der Reformation. Und jedes dieser zentralen Elemente ist zusammengefasst in einem lateinischen Begriff. Martin Luther hat für die Überzeugung gekämpft, allein durch die Gnade, sola gratia, ist es allein der Glaube, sola fide, an alleine Jesus Christus, solus Christus, alleine auf der Grundlage der Bibel, sola scriptura, durch den ein sündiger Mensch vor dem gerechten Gott bestehen kann und vor dem Tod gerettet wird. Und das Ganze alleine zur Ehre Gottes, soli Deo gloria. Allein durch Gnade, allein durch Glauben, alleine Jesus Christus, allein auf Grundlage der Schrift, der Bibel und allein zur Ehre Gottes. Das sind die ganz zentralen Punkte der Reformation, für die Luther gekämpft hat. Und während seiner Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche damals fängt Luther sich an, die Frage zu stellen, auf welcher Grundlage können wir überhaupt etwas über Gott sagen? Welche Aussagen über Gott sind überhaupt zuverlässig? wenn Gott übernatürlich ist, wenn Gott unseren Verstand übersteigt, wenn niemand von uns ihn sehen kann, wie können wir Gott dann eigentlich kennenlernen und über ihn reden? Jemand hat mal gesagt, umso komplexer die Sache ist, die du kennenlernen möchtest, umso komplexer ist auch der Prozess des Kennenlernens. Ich versuche das mal zu illustrieren. Unseren Wohnzimmertisch bei uns zu Hause, den kenne ich ziemlich gut. Ich weiß, der hat 4 Beine, ich weiß, der kommt aus Schweden, ich weiß, im ausgezogenen Zustand passen ungefähr 12 Leute dran und man kann gut Gesellschaftsspiele auf ihm spielen. Das ist auch das Wichtigste, was man über ihn wissen muss. Und das weiß ich, weil ich ihn mir angucken kann. Ich kann ihn untersuchen, ich kann, wenn ich will, ein Maßband anlegen und ihn ausmessen, ich kann ein Brettspiel drauflegen und merken, oh ja, das passt hier gut hin, das ist innerhalb von 5 Minuten erledigt. Komplizierter wird dieser Kennenlernprozess dann schon bei lebendigen Wesen, bei einem Tier zum Beispiel. Wir haben zu Hause nicht nur einen Tisch, wir haben auch Haustiere, wir haben so kleine Wüstenrennmäuse. Als wir die ganz neu hatten, da haben wir 2 von denen überhaupt nicht voneinander unterscheiden können. Die eine hatte einen Knick im Schwanz, die haben wir unterscheiden können. Die andere hatte ein helleres Fell, das konnten wir auch unterscheiden. Und die anderen beiden sahen genau gleich aus. Aber so mit der Zeit, nach ein paar Monaten, haben wir gemerkt, im Verhalten unterscheiden die sich schon voneinander. Der eine ist tendenziell eher ein Schisser und der andere ist tendenziell eher suizidgefährdet. Und, aber dieses Kennenlernen hat natürlich viel länger gebraucht, war viel komplexer als das Kennenlernen von unserem Wohnzimmertisch. Noch komplexer wird's, wenn du einen anderen Menschen kennenlernen willst. Da sind wir nämlich auf die Mithilfe dieses Menschen angewiesen. Ich meine, ein paar Sachen können wir auch so über einen anderen Menschen sagen. Rote Haare, 1,70 groß, spielt gerne Fußball und Posaune. Aber um jemanden so richtig intensiv kennenlernen zu können, muss dieser jemand bereit sein, mit mir zu reden. Der muss mir was erzählen von sich, über seine Gefühle, seine Gedanken, seine Hoffnungen und Träume und Ängste, wo er herkommt, wo er hin will. Und wenn diese Person das von mir verbirgt, wenn sie mir nichts von sich selbst erzählt, dann werde ich diese Person niemals richtig kennenlernen. Dann werde ich vielleicht vage Vermutungen darüber anstellen können, was wohl gerade in dieser Person vorgehen mag, aber eine gesicherte Aussage darüber werde ich nicht treffen können. Das heißt, wie gut wir einen Menschen kennen, das hängt in erster Linie davon ab, wie sehr uns diese Person das erlaubt, ihn zu kennen. Weil ein Mensch von seinem Wesen her viel zu komplex ist, als dass wir ihn ohne seine Mithilfe ergründen könnten. Und jetzt nochmal einen Schritt weiter gedacht. Wenn wir sogar bei anderen Menschen schon so extrem darauf angewiesen sind, dass sie uns etwas über sich erzählen, damit wir sie richtig kennenlernen können, sind wir dann bei Gott nicht noch viel mehr darauf angewiesen? Gott, den wir nicht mit unseren Sinnen erfassen können, der unseren Verstand übersteigt, wo wir nicht mal eben das Maßband anlegen können, um ihn auszumessen? Ich meine, wir können uns Gedanken über Gott machen, ja. Wir können versuchen, unsere Erfahrungen in Bezug auf Gott zu interpretieren, klar. Wir können auch mit anderen darüber diskutieren und das mit einbeziehen, was andere über Gott zu sagen haben. Aber solange Gott nicht selbst zu Wort kommt, ist das doch alles Spekulation, oder? Und weil die Bibel genau das tut, weil in der Bibel Gott das Wort ergreift und sich uns vorstellt, deswegen sagt Luther, wenn wir über Gott reden wollen, dann ist die Bibel die einzig sinnvolle und zuverlässige Grundlage. Sola Scriptura. Nicht das, was der Papst sagt, ist Grundlage. Nicht das, was die Kirchenführer sagen, ist Grundlage. Sondern das, was Gott über sich selbst sagt. Und auf dieser Grundlage, auf Grundlage dessen, was Gott über sich selbst sagt, da können wir uns dann auch Gedanken über Gott machen. Da können wir dann auch unsere Erfahrungen mit Gott interpretieren. Da können wir dann auch die Aussagen anderer Menschen mit einbeziehen. Aber wir brauchen diese Grundlage. Sonst haben wir am Ende des Tages viel über Gott philosophiert und spekuliert, aber wir haben immer noch keine Ahnung, ob sich unsere Spekulationen mit der Wirklichkeit decken oder nicht. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott sich uns vorstellt, weil Gott viel zu komplex ist, als dass wir ihn ohne seine Mithilfe ergründen könnten. Und ich glaube, dass Gott die Bibel als Kommunikationsform gebraucht, um genau das zu tun. Lasst uns mal einen genaueren Blick in den Text werfen, den wir eben gelesen haben. Wir haben hier 2 Männer und es wird berichtet, dass diese beiden Männer die Ereignisse um Jesus herum miterlebt haben. Sie haben miterlebt, wie Jesus gewirkt und gelebt hat. Sie haben miterlebt, wie Jesus bei manchen Menschen Begeisterung ausgelöst hat, bei manchen Empörung. Sie haben miterlebt, wie Jesus letztendlich verhaftet wurde, verurteilt wurde, gekreuzigt wurde, hingerichtet wurde. Und jetzt ist ihnen sogar noch zu Ohren gekommen, dass das Grab, in dem Jesus gelegen hat, wohl leer sein soll. Und diese beiden Männer versuchen jetzt, sich da einen Reim drauf zu machen. Sie versuchen das zu verstehen und sie versuchen zu verstehen, wie Gott und Jesus, wie das alles miteinander zusammenhängt. Dann heißt es über sie: Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen. Das heißt, sie versuchen sich einen Reim auf das zu machen, was da mit Jesus passiert ist, indem sie drüber nachdenken und sich austauschen, miteinander reden. Aber so wirklich auf die richtige Spur, das wird in dem Text deutlich, kommen sie erst, als Jesus sich selbst einmischt. Und Jesus macht hier zwei Dinge, um diesen beiden Männern so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Er fordert sie erstens dazu heraus, die wichtigste aller Quellen nicht außen vor zu lassen. Und er fordert sie zweitens dazu heraus, sich ihrer kulturellen blinden Flecken bewusst zu werden. Ich werde gleich erklären, was das ist. Erstmal den ersten Punkt. Jesus fordert diese beiden Männer dazu heraus, die wichtigste aller Quellen nicht außen vor zu lassen, wenn sie sich über Gott Gedanken machen. Die beiden Männer machen sich Gedanken über Jesus, tauschen sich aus, wägen ihre Meinungen ab, beziehen ihre Erfahrungen mit ein. Das ist alles gut und legitim und richtig und wichtig, aber die wichtigste aller Quellen beziehen sie nicht mit ein. Die fehlt, nämlich das, was Gott selbst dazu zu sagen hat. Und deswegen wirft Jesus hier implizit die Frage auf: Hey, wieso bezieht ihr in eure Überlegungen nicht auch mal das mit ein, was ich selbst dazu zu sagen habe? Das ist so komplex, die Frage, die ihr euch stellt. Ich bin so komplex. Denkt ihr wirklich, dass ihr eine Lösung für diese Fragen findet, ohne mich dabei einzubeziehen? Ist nicht die beste und zuverlässigste Quelle überhaupt das, was ich über mich selbst zu sagen habe? Und dann, das finde ich total faszinierend, was Jesus hier macht. In Vers 27 heißt es: Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch, die ganze Bibel durch, und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Zwei Dinge faszinieren mich total an dem, was Jesus hier macht. Erstens, stellt euch mal vor, Gott redet hier ja in der Gestalt von Jesus höchstpersönlich mit diesen beiden Männern. Das ist eine Situation, die sich vermutlich viele Menschen wünschen würden. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal gedacht hast, wenn Gott einfach mal so ganz persönlich, normal, sichtbar, hörbar, wie es unter Menschen üblich ist, mit mir reden würde, dann wäre es so viel leichter, alles zu verstehen und zu glauben. Diese beiden Männer haben genau dieses Privileg, ein ganz normales, unter Menschen übliches Gespräch von Angesicht zu führen. Und was macht Jesus? Er benutzt die Bibel, um ihnen das zu erklären, was sie wissen müssen. Und ich glaube, er will ihnen damit deutlich machen, selbst wenn diese Art von normalem menschlichem Zwiegespräch, die euch so nahe liegt, selbst wenn das so in der Form nicht mehr auf immer und ewig oder nicht mehr für so lange Zeit möglich sein wird, habt ihr trotzdem alles, was ihr braucht. In der Bibel steckt alles, was ihr braucht. In der Bibel ist alles gesagt, was ihr wissen müsst. Das ist die Grundlage, die ihr braucht, und das ist auch die Grundlage, die ausreicht. Die Bibel berichtet davon, wie Gott durch die Menschheitsgeschichte hindurch immer wieder in Erscheinung tritt, eingreift, wie er deutlich macht, was ihm wichtig ist, wie er deutlich macht, was ihm gegen den Strich geht, wie er deutlich macht, was er vorhat. Und weil niemand von uns eine Lebensspanne hat, die lang genug ist, um all das miterleben zu können, deswegen entscheidet sich Gott, das für uns aufzuschreiben und zu überliefern, damit er uns sich in diesem Buch so vorstellen kann. Und ich finde, das ist eine geniale Möglichkeit, diese vielen Momente, in denen Gott sich zeigt, für alle Menschen durch die Jahrhunderte hindurch irgendwie zugänglich zu machen. Und das ist auch, dieses Buch ist auch eine Art und Weise, wie Gott kommuniziert, die gemeinschaftsfähig ist. Habt ihr euch schon mal gefragt, wieso Gott unbedingt in einem Buch reden muss? Wieso hat er sich ein Buch ausgesucht? Ist das nicht ein bisschen banal? überlegt mal, was die Alternativen wären. Also er könnte ja jetzt zum Beispiel auch mit jedem von uns so ganz normale, hörbare Einzelgespräche führen. Ja? Wenn Gott das die ganze Zeit mit jedem von uns machen würde, müssten wir dann nicht zwangsläufig anfangen, diese Gespräche mitzuschreiben, um sicherstellen zu können, dass das, was irgendjemand behauptet, von Gott gehört zu haben, dass sich das auch mit dem deckt, was andere von Gott gehört haben? Würden wir nicht zwangsläufig bei einem Buch rauskommen, um dann auch auf einer gemeinsamen Grundlage über Gott reden zu können? Also ich glaube, Gott hat sich ganz bewusst für diesen Kommunikationsweg entschieden. Und es scheint wohl so, dass Gott sogar so überzeugt von dieser Kommunikationsform Bibel ist, dass er sogar in einem persönlichen Gespräch darauf zurückgreift. Und das fasziniert mich an der Stelle. Gott ist so überzeugt von der Kommunikationsform Bibel, dass er selbst in einem ganz persönlichen Gespräch noch darauf zurückgreift. Und deswegen fordert Jesus diese beiden Männer hier auf, lasst die wichtigste aller Quellen nicht außen vor, wenn ihr euch über mich Gedanken macht. Eine zweite Sache fasziniert mich an dieser Stelle. Jesus sagt, dass die ganze Bibel ein einziges großes Hinweisschild auf ihn ist, auf Jesus. Das heißt, bei Jesus laufen alle roten Fäden in der Bibel irgendwie zusammen. Und wenn wir die Bibel lesen, ohne dabei Jesus im Hinterkopf zu haben, dann wird es uns sehr schwer fallen, die Bibel zu verstehen. Und dann werden wir die eigentliche Botschaft der Bibel höchstwahrscheinlich verpassen. Und genau das passiert diesen beiden Männern hier. Sie kommen zu einer unzutreffenden Schlussfolgerung über Gott, über Jesus, weil sie die wichtigste Quelle überhaupt, die Bibel, nicht mit einbeziehen, beziehungsweise sie falsch interpretieren, sie missverstehen. Sie versuchen sozusagen, Jesus zu verstehen, ohne dabei die Aussagen der Bibel zu berücksichtigen. Und andersrum versuchen sie gleichzeitig, die Bibel zu verstehen, ohne dabei das Leben und das Sterben von Jesus zu berücksichtigen. Aber man braucht beides. Man braucht Jesus, um die Bibel zu verstehen, und man braucht den Rest der Bibel, um Jesus zu verstehen. Ich höre ganz oft diesen Satz, naja, letztendlich sind die Aussagen in der Bibel doch alle auch wieder nur Interpretationssache. Letztendlich kann man sich mithilfe der Bibel doch eine Begründung für jeden beliebigen Standpunkt zurechtbasteln. Und wenn das so ist, dann ist die Bibel doch auch wieder irgendwie relativ und dann ist sie doch auch irgendwie wieder nutzlos, um eine konkrete Aussage über Gott treffen zu können, oder? Und ich würde sagen, ja klar, die Bibel ist total reich und total tief an Inhalt. Da steckt so viel drin und damit gehen logischerweise auch unzählige Möglichkeiten einher, diesen Inhalt zu missbrauchen und misszuverstehen. Und den beiden Männern geht's hier genauso. Ihnen fällt das schwer, zwischen all den verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten der Bibel, die Bibel richtig zu verstehen. Aber was Jesus ihnen hier nicht sagt, ist, na dann sucht euch halt die Interpretation raus, die euch am besten gefällt, die euch am meisten inspiriert, die euer Herz am meisten aufgehen lässt. Sondern was Jesus hier macht, ist, er gibt diesen beiden Männern einen Schlüssel an die Hand, der ihnen dabei helfen soll, das zu entschlüsseln, worum es in der Bibel wirklich geht. Und er sagt den beiden Männern hier, schaut doch nochmal her. Wenn ihr davon ausgeht, dass es in der ganzen Bibel um mich geht, dann ergibt das plötzlich einen Sinn. Schon bei Mose ging es um mich, bei den Propheten ging es um mich. Alles in der Bibel weist auf mich hin. Lest die Bibel mal mit diesem Blick. Mit meinem Tod am Kreuz wird deutlich, worum es mir schon die ganze Zeit ging. Schon immer ging es mir darum, euch aus eurer selbstgewählten Verlorenheit und Verdorbenheit zu befreien. Schon immer ging es mir darum, die notwendigen und katastrophalen Konsequenzen eures Handelns von euch auf mich umzulenken. Die ganze Zeit hindurch hat meine Liebe zu euch mich dazu bewegt, auf meinen stellvertretenden Tod am Kreuz hinzuarbeiten. Darauf lief es schon immer hinaus. Die Bibel ist letztendlich wie so eine mathematische Gleichung, die sich nicht auflösen lässt, weil eine ganz entscheidende Variable fehlt. Oder die sich nicht auflösen lässt, solange man nicht diese eine ganz entscheidende Variable überall einsetzt. Und genau diese entscheidende Variable ist Jesus. Die Gleichung, ohne die Variable zu verstehen, ist unmöglich. Das ist ein totales Chaos und verwirrend. Und genauso ist es unmöglich, die alleinstehende Variable ohne das große Ganze der Gleichung zu verstehen. Aber da, wo beides zusammenkommt, da macht das plötzlich total den Sinn. Und das fasziniert mich hier so. Jesus ist einerseits so überzeugt von der Kommunikationsform Bibel, dass er sie sogar in einem persönlichen Gespräch noch gebraucht. Und Jesus ist andererseits selbst der Schlüssel, der uns dabei hilft, die Bibel zwischen all den fälschlichen Interpretationsmöglichkeiten richtig zu verstehen. Jesus ist die Variable, die uns dabei hilft, diese ganze Gleichung zu entschlüsseln, wenn wir sie überall einsetzen. Und deswegen fordert Jesus diese beiden Männer hier auf dem Weg nach Emmaus dazu heraus, die wichtigste aller Quellen, die Bibel, das, was Gott über sich sagt, nicht außen vor zu lassen, wenn sie sich Gedanken über Gott machen. Letztendlich impliziert Jesus diese Frage auch für uns. Beziehen wir in unsere Überlegungen über Gott das mit ein, was Gott über sich selbst zu sagen hat? Wenn du dir Gedanken über Gott machst, wenn du dich fragst, ob es ihn gibt, wenn du dich fragst, wie er ist, was er vorhat, wenn du dich fragst, was er über dich denkt, was er über diese Welt denkt, wenn du auf der Suche nach Antworten bist, beziehst du auch das mit ein, was Gott selbst über sich zu sagen hat? An welchem Punkt auf dieser Suche kommt Gott zum Wort? Gibt es diesen Punkt bei dir? Könnte es vielleicht tatsächlich sein, dass die Bibel dieser Punkt ist? Der Punkt, an dem sich Gott vorstellt. Wir haben hier bei uns in der Kirche eine geniale Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit, dem gemeinsam auf die Spur zu kommen. Wir machen das zum einen hier im Gottesdienst, wir machen das aber auch unter der Woche in verschiedensten Kleingruppen. Und da werden die Predigtexte nochmal auf den Tisch gelegt, da wird gemeinsam überlegt, was bedeutet das für uns? Oder was würde das für uns bedeuten, wenn sich tatsächlich Gott in der Bibel vorstellt? Und wenn du irgendwie in diese Richtung weiter forschen willst, dann sind diese Kleingruppen ein genialer Ort für dich, um genau das zu tun. Und zwar ganz unabhängig davon, wo du glaubensmäßig gerade stehst, was für Fragen du hast, was für Zweifel du vielleicht hast. In diesen Kleingruppen kann man das gemeinsam erforschen. Und dazu möchte ich dich einladen an der Stelle. Ich habe anfangs gesagt, Jesus macht hier zwei Dinge, um diesen beiden Männern dabei zu helfen, auf die richtige Spur zu kommen. Er fordert sie erstens dazu heraus, die wichtigste aller Quellen nicht außen vor zu lassen, wenn sie sich Gedanken über Gott machen. Und dann fordert er sie zweitens heraus, sich ihrer kulturellen blinden Flecken bewusst zu werden. Was meine ich damit? Wir haben eben gesagt, die ganze Bibel weist auf Jesus hin. Ganz konkret bedeutet das, im Alten Testament, im älteren Teil der Bibel, da spricht Gott an ganz vielen Stellen davon, dass eines Tages jemand kommen wird, der das Volk Israel, aber auch darüber hinaus die ganze Welt erlösen wird. Also ein Retter, der kommen wird. Und die Juden hatten damals zur Zeit von Jesus eine ganz feste Vorstellung davon, wie das auszusehen hat. Und das hatte auch eine Vorgeschichte, auch total verständlich. Die Juden wurden zu der Zeit unterdrückt von den Römern. Rom war Besatzungsmacht. Vor den Römern wurden die Juden besetzt, unterdrückt von den Griechen. Vor den Griechen wurden sie unterdrückt von den Persern und vor den Persern wurden sie unterdrückt von den Babyloniern. Das heißt, seit Jahrhunderten war das Volk Israel, war ihr Land kein freies Land mehr. Und deswegen war ihre große Hoffnung, dass der Retter, den Gott irgendwann mal versprochen hat, dass der dieser ewigen politischen Unterdrückung endlich ein Ende machen würde. Und viele Juden haben zu der Zeit genau diese Hoffnung auf Jesus gesetzt, haben gehofft, dass Jesus Rom besiegen und Israel befreien würde. Und als Jesus dann am Kreuz stirbt, stirbt plötzlich auch die Hoffnung darauf, dass er sie von den Römern befreien könnte. Und diese beiden Männer hier, die sind kulturell so sehr darauf getrimmt, dass der erhoffte Retter sie aus dieser politischen Misere erretten wird, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dass Gott vielleicht einen viel größeren Plan haben könnte. Und deswegen sagen sie, naja, wir hatten ja eigentlich gehofft, dass er Israel erlösen würde, aber jetzt, wo er am Kreuz gestorben ist, ist ja wohl offensichtlich, dass er das nicht machen wird. Er war wohl doch nur ein großer Prophet, aber kein Retter. Sie haben einen kulturellen blinden Fleck. Sie sind kulturell so geprägt, dass ein am Kreuz sterbender Erlöser für sie undenkbar ist. Und deswegen sagen sie, wir dachten, er würde uns retten, aber er ist am Kreuz für uns gestorben. Er ist am Kreuz gestorben. Wir dachten, er würde uns retten, aber er ist am Kreuz gestorben. Und im ersten Moment macht der Satz total Sinn. Aber wenn man dann in Betracht zieht, dass Jesus ja gerade zum Retter der Welt geworden ist, dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist, dann ist der Satz plötzlich total absurd. Wir dachten, er würde uns retten, aber er ist am Kreuz gestorben. Die Rettung, die am Kreuz passiert, ist viel größer als die erhoffte Rettung von den Römern. Aber in diesem Moment hindert die kulturelle Prägung dieser beiden Männer sie daran, das zu sehen. Ihre kulturelle Prägung, die 400 Jahre lange Unterdrückung, ist wie so eine Brille, durch die sie Jesus am Kreuz sehen. Und durch diese Brille sieht Jesus am Kreuz nicht für sie aus wie eine gute, befreiende Botschaft, sondern wie eine schlechte, enttäuschende Botschaft. Diese beiden Männer haben einen kulturellen blinden Fleck, der sie davon abhält, die gute Botschaft von Jesus als gute Botschaft zu erkennen. Und deswegen fängt Jesus hier an, diese kulturelle Prägung zu hinterfragen. Und er sagt, denkt doch nochmal nach, schaut doch nochmal in die Bibel. Musste nicht der Messias, der Retter, genau das erleiden, um zum Retter für die ganze Welt zu werden? Es ging nicht bloß darum, euch von den Römern zu befreien. Es ging darum, die ganze Welt von der Macht der Sünde zu befreien und die ganze Menschheit wieder mit Gott zu versöhnen. Auch die Menschen in Potsdam in ein paar hundert Jahren, die ihr noch gar nicht kennt. Zieht doch mal für einen Moment in Betracht, dass eure kulturelle Prägung viel zu kurzsichtig war und dass Gott viel größer und viel gnädiger ist. Welche kulturelle Brille hindert dich daran, die Botschaft von Jesus am Kreuz als eine Freudenbotschaft zu erkennen? Welche kulturelle Prägung macht es dir schwer, das, was in der Bibel steht, glauben zu können? Was ist das bei dir? Es ist ja so, jede Kultur, jede Generation stimmt an manchen Punkten mit dem überein, was Gott in der Bibel zu sagen hat. Und jede Kultur und jede Generation kollidiert auch an irgendwelchen Punkten mit dem, was Gott zu sagen hat. Für uns heutzutage in Deutschland ein ganz großes Thema oder ganz schwer zu akzeptieren, was die Bibel über Sexualität zu sagen hat. Dann gibt es andere Stellen in der Bibel, die wir total toll finden. Die andere Wange hinhalten, Vergebung üben. Wenn das jemand macht, dann denken wir, boah, wow. Das ist echt groß, das ist echt stark. Geh mal in den Nahen Osten. Das ist genau umgekehrt. Da finden die Leute die biblischen Ansichten zur Sexualität ganz gut, vielleicht sogar ein bisschen zu lasch. Aber der Gedanke, die andere Wange hinzuhalten, ist undenkbar. Und das ist komisch, oder? Überall auf der Welt stoßen sich Menschen an dem, was in der Bibel steht, aber abhängig von der Kultur stoßen sie sich an völlig unterschiedlichen Dingen. Stell dir mal folgende Frage. Was machst du, wenn du dich auf die Suche nach Gott begibst, Gott besser kennenlernen willst oder vielleicht Gott zum ersten Mal kennenlernen willst und dabei feststellst, dass Gott vielleicht doch ein bisschen anders sein könnte, als du das gerne gehabt hättest? Vielleicht ein bisschen unbequemer, vielleicht nicht in allem deiner Meinung. Kann es für dich einen solchen Gott geben? Ein Gott, der in der Lage ist, dir zu widersprechen? Oder sagst du, naja, nee, wenn dieser Gott nicht in allem meiner Meinung ist, dann glaube ich lieber nicht an den. Dann bastel ich mir lieber einen anderen Gott zurecht. Wenn du was in der Bibel liest und das geht dir volle Kanne gegen den Strich, was machst du damit? Streichst du es raus? So nach dem Motto, naja, nee, das gefällt mir nicht. Nee, das auch nicht. Das ist cool, das ist auch cool. Das ist so mein Gott, aber das, nee, das ist nicht so mein Gott. Glaubst du an einen Gott, der deinen Wunschvorstellungen entspricht? Oder glaubst du an einen Gott, der dich konfrontieren kann der dich korrigieren kann, der dich zum Wachstum anregen kann, der dich herausfordern kann. All das kann ein Gott nicht, der in allem deiner Meinung ist. Ich musste an einen Film denken, einen Film mit Eddie Murphy, eine Komödie, Der Prinz von Zamunda. Da geht es um einen afrikanischen Prinzen, der soll eine Frau heiraten. Und 2 Minuten bevor sie heiraten, lernt er diese Frau kennen. Er kannte sie vorher nicht. Und er merkt, das ist eine totale Katastrophe. Die ist wie so ein Roboter. Die hat keinerlei eigene Meinung. Die macht alles, was ich mache. Die mag alles, was ich mache. Und er fragt sie so, was isst du gern zum Frühstück? Und sie sagt, alles, was ihr gerne zum Frühstück mögt. Was hörst du gern für Musik? Alle Musik, die ihr gerne hört. Und dann fängt er an, sich einen Spaß draus zu machen und sagt ihr, hüpf auf einem Bein. Und sie fängt an, auf einem Bein zu hüpfen. Und jetzt dreh dich im Kreis. Und sie fängt an, sich im Kreis zu drehen. Und jetzt bell wie ein Hund. Und sie fängt an, wie ein Hund zu bellen. Und am Ende dieser Szene steht sie da oder hüpft sie da im Kreis und bellt wie ein Hund. Und er denkt sich, nee, das ist doch lächerlich. Das ist doch keine Beziehung. Ich flieg nach New York, nach Queens, wo man eine ordentliche Königin finden kann. Und such mir eine wahre Beziehung. Und ich glaube, das leuchtet uns allen total ein, dass das keine ernsthafte Liebesbeziehung hätte sein können. Aber erwarten wir nicht manchmal genau das von Gott? Einen Gott, der sozusagen im Kreis hüpft und bellt und dieselbe Musik hört wie wir? Einen Gott, der dieselbe Ansicht zur Sexualität hat wie ich? Einen Gott, der dieselbe Ansicht zu Geld hat wie ich? Einen Gott, der dieselbe Ansicht zu Leid hat wie ich? Einen Gott, der dieselbe Ansicht zu was weiß ich was hat? Wann hat Gott überhaupt noch mal die Gelegenheit, uns zu widersprechen und uns zu korrigieren? Oder basteln wir uns Gott immer genau so zurecht, wie es uns gerade passt? Zu Luthers Zeiten war genau das auch ein ganz großes Problem. Die damaligen Kirchenführer, die haben sich nicht von Gottes Wort, von Gott, von der Bibel korrigieren lassen, sondern sie haben sich Gott so zusammengebastelt, wie es für ihre eigenen Machtinteressen am hilfreichsten war. Und da haben Massen von Menschen drunter gelitten. Wir brauchen Geld für den Petersdom, vielleicht könnte man ja Geld einnehmen dadurch, dass man sich irgendwie von der Hölle freikaufen kann oder aus dem Fegefeuer. So. Und Gott so zusammengebastelt, wie es für sie gerade hilfreich gewesen ist. Und deswegen sagt Luther, wir brauchen sola scriptura. Wir müssen wieder auf das hören, was Gott über sich selbst zu sagen hat. Wenn wir uns Gedanken über Gott machen, dann müssen wir die wichtigste Quelle, die Bibel, als Grundlage mit einbeziehen. Und wir müssen auch mit einbeziehen, dass wir eine kulturelle Prägung haben, die an manchen Stellen mit Gottes Sicht der Dinge kollidieren wird. Und wir müssen uns ganz ehrlich die Frage stellen, ist unser kulturelles oder persönliches Empfinden wirklich so zuverlässig und so unvoreingenommen, dass wir dieses Empfinden zu einer Messlatte erheben können, an der sich alle anderen Kulturen und alles andere und sogar Gott messen lassen muss? Machen wir uns dann nicht selbst zum Gott oder unsere Kultur, unsere Prägung? Die beiden Männer in diesem Text erleben was total Geniales. In dem Moment, in dem sie sich von Jesus hinterfragen lassen, in dem Moment, in dem sie ihre kulturelle Prägung mal kurz zur Seite schieben, in dem Moment, in dem sie anfangen, die Bibel wie ein einziges großes Hinweisschild auf Jesus hinzulesen und Jesus als Variable in diese ganze Gleichung einsetzen, in dem Moment wird ihnen bewusst, dass Gottes Perspektive viel größer und viel schöner und viel besser ist, als sie das je zu träumen gewagt hätten. Und wenn du in der Bibel liest, und wenn dir die Bibel an manchen Stellen übel aufstößt, und das wird sie definitiv, das ist unausweichlich, dann möchte ich dich ermutigen, zieh das in Betracht, dass Gottes Perspektive viel größer und viel schöner und viel gnädiger sein könnte, als dir das gerade bewusst ist. Und wenn dir das schwerfällt, das zu glauben, und das wird es an manchen Tagen, und manchmal fällt mir das auch schwer, dann schau dir Jesus an. Schau dir Jesus an, der aus lauter Liebe am Kreuz hängt und stirbt und der hier selbst sagt, alle roten Fäden laufen da am Kreuz zusammen. Selbst die, die du noch nicht verstehst. Und bis du sie verstehst, kannst du mir vertrauen, dass ich es wirklich gut mit dir meine und mit dem Rest der Welt auch, weil ich ansonsten nicht am Kreuz für euch gestorben wäre. Wir brauchen die Bibel als Grundlage. Sonst ist alles Reden über Gott letztendlich ein schlechter Witz. Ich möchte gern beten. Großer Gott, ich möchte dir Danke sagen, dass du mit uns redest, dass du dich uns zeigst, dass wir nicht im Dunkeln tappen müssen. Danke, dass du uns mit der Bibel so eine geniale Kommunikationsplattform an die Hand gegeben hast. Danke, dass wir gemeinschaftlich in die Bibel gucken können. Danke, dass du der Schlüssel bist, der uns dabei hilft, die Bibel zu verstehen. Und danke, dass schon immer alles auf diesen gewaltigen Liebesbeweis am Kreuz hinausgelaufen ist. Danke, dass du da deine Liebe bewiesen hast und deine Gerechtigkeit. Danke, dass du das ertragen hast, was uns hätte treffen müssen, die Schuld bezahlt hast, die wir hätten bezahlen müssen. Jesus, hilf uns dabei, darauf zu vertrauen, dass du es wirklich gut mit uns meinst, auch an den Punkten, an denen wir nicht einer Meinung mit dir sind. Schenk uns da den Mut, uns von dir hinterfragen zu lassen. Und zeig uns unsere kulturellen blinden Flecken und wo wir vielleicht auch hochmütig sind und denken, unsere Kultur wäre besser als alle anderen und der Maßstab aller Dinge. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Und danke, dass du mit uns redest und dich uns zu erkennen gibst und dass wir dich kennenlernen können. Amen.